Ich lese aus Johannes Kapitel 18 die Verse 17 bis 27, nicht komplett, aber ein Teil daraus. Die Pförtnerin fragte: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Mannes? Nein, antwortete er, das bin ich nicht. Die Diener des hohepriesterlichen Hauses und die Männer der Tempelwache hatten ein Kohlenfeuer angezündet, weil es kalt war. Und sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Und er gesellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Und da wurde er gefragt: Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Und er stritt es vehement ab: Ich bin es nicht, sagte er. Einer der Diener des Hohepriesters, ein Verwandter des Mannes, dem er das Ohr abgeschlagen hatte, sagte: Habe ich dich nicht auch dort im Garten bei ihm gesehen? Und wieder stritt er es ab, etwas mit Jesus zu tun zu haben. Im selben Augenblick krähte der Hahn. Es ist das Jahr 33 nach Christus. Wir befinden uns beim Hohepriester, also beim höchsten Würdenträger im Land Israel. Draußen im Hof brennt ein Lagerfeuer. Es ist Abend, es ist dunkel, es ist kalt. Und so versammeln sich die Diener des Kaiphas draußen auf dem Hof beim Lagerfeuer, um sich zu wärmen, um gemeinsam den Feierabend ausklingen zu lassen. Und dabei haben sie im Moment heute Abend nur ein Gesprächsthema. Hast du schon gehört? Die haben diesen Möchtegern-Messias festgenommen. Jesus, glaube ich, heißt der Kerl. Der ist jetzt da drin beim Kaiphas. Ich habe gesehen, wie sie ihn da gerade reingezerrt haben. Hoffentlich machen die mit dem einen kurzen Prozess. Der ist ja eine Gefahr für den öffentlichen Frieden. Eigentlich erst hat er im Tempel noch randaliert. Ihr Lieben, das geht gar nicht. Was bildet der Kerl sich eigentlich ein? Und so unterhalten sie sich über die tagesaktuellen Situationen, die dort geschehen, über diesen Jesus, den sie gerade gefangen genommen haben. Das ist ein politisches Haus. Da wird Politik Israels betrieben, hier im Haus von Kaiphas. Und heute Abend ist das Thema Jesus auf der Tagesordnung, dieser Rebell, dieser Buschstamm. Und heute Abend sind ein paar mehr Leute dazu gekommen. Da sind nicht nur die Diener, die da draußen sitzen. Nein, heute Abend sind auch Schaulustige dazu gekommen. Leute, die wissen wollen, was mit diesem Jesus da passiert, was es mit diesem Jesus auf sich hat, was die nächsten Schritte sind. Und zwischen den Dienern und den Schaulustigen ist da noch ein anderer Mann. Und man merkt sofort, wenn man ihn anschaut, man merkt sofort, irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Er sitzt da so ein bisschen abseits am Feuer, in sich zusammengesunken, kreidebleich im Gesicht, seine Augen gehen nervös hin und her. Immer wieder schielt er rüber zum Haus des Kaiphas und guckt, was sich da tut. Und dann schaut er zurück, unsicher in die Runde, hoffentlich hat es keiner gemerkt. Und man merkt und spürt, irgendwas nimmt ihn total mit. Er ist sichtlich nervös, angespannt. Das fällt natürlich auf. Die Leute merken, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmt. Und machen sich so ihre Gedanken über ihn. Was ist denn mit dem los? Wieso guckt der so verstört? Wieso ist er da so in sich zusammengesunken, kreidebleich? Und überhaupt, warum guckt er ständig rüber zum Haus vom Kaiphas? Hat er vielleicht auch irgendetwas mit diesem Jesus zu tun? Und sie fragen ihn, konfrontieren ihn direkt: Hör mal, du bist fremd hier, du bist doch auch sicherlich da aus Galiläa, wo dieser Jesus herkommt. Du hast doch sicherlich auch was mit diesem Jesus zu tun, oder? Du gehörst doch zu seinen Jüngern. Und dann wird er sogar erkannt von einem: Du warst doch bei ihm, ich habe dich doch gesehen, als dein Herr da, dein Meister festgenommen wurde. Aber der Mann streitet alles ab, vehement. Sagt: Nein, ich habe nichts mit ihm zu tun, es stimmt nicht, ich kenne ihn überhaupt nicht. Und dann, das finde ich so faszinierend hier im Text, ganz lapidar: Dann krähte der Hahn. Dann krähte der Hahn. Und wie auf Knopfdruck springt der Mann auf und rennt davon hinaus ins Dunkle irgendwohin. Ein Lagerfeuer und drei Fragen. Ein Lagerfeuer und drei Fragen, so könnte man diese Szene überschreiben. Wir machen einen zeitlichen Sprung, etwa 3 Wochen später. Am Strand vom See Tiberias, es ist früh am Morgen und wieder brennt da ein Lagerfeuer. Und eine Gruppe von Männern sitzt um dieses Lagerfeuer herum, sie frühstücken, es gibt Fisch und Brot. Die Männer sind zum Frühstücken. Es ist Jesus. Es ist derselbe Mann, der vor 3 Wochen noch da im Haus von Kaiphas war, festgenommen, abgeführt wie ein Schwerverbrecher, bespuckt, geschlagen, am nächsten Tag hingerichtet. Aber er ist nicht im Tod geblieben. Sondern die großartige Nachricht ist, nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden und seither taucht er immer wieder bei seinen Freunden auf. So auch heute Morgen. Und es gibt ein schönes Lagerfeuer. Er frühstückt mit seinen Freunden. Und in dieser Runde sitzt noch einer. Der Mann, der vor 3 Wochen am Lagerfeuer saß, wir erinnern uns, vor dem Haus von Kaiphas, verstört und kreidebleich, weil sie gerade seinen besten Freunden abgeführt haben. Und aus Angst um sein Leben leugnet er, überhaupt etwas mit diesem Jesus zu tun zu haben. Ich kenne ihn nicht. Ich habe nichts mit ihm zu schaffen. Und dann krähte der Hahn. Und er erinnert sich an die Worte, die Jesus ihm vorher gesagt hat. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Mein lieber Freund, bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Niemals würde er Jesus verraten. Niemals würde er sich von Jesus abwenden. Das hatte er sich fest vorgenommen. Das hatte er sich geschworen. Er würde zur Not bis zum bitteren Ende gehen. Er würde sein Leben für Jesus hingeben. Aber Jesus sagt, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und so ist es passiert. Er sitzt da am Lagerfeuer. Das Herz ist ihm in die Hose gerutscht. Wie weggeblasen sind all diese guten Vorsätze, all die Versprechen, die er Jesus gemacht hat. Und ganz ehrlich, ich frage dich ganz persönlich, ich habe mich gefragt, kann man es ihm verübeln? Nein. Ich wage mir darüber kein Urteil. Und eigentlich könnte man froh sein, dass er doch sein Leben gerettet hat. Dass er noch mit Haut und Haar irgendwie davongekommen ist. Und trotzdem bereut er bitterlich. Und es gibt die andere Beschreibung aus den Evangelien. Als der Hahn kräht, läuft er davon. Er weint bitterlich, er fällt auf die Knie, sinkt in sich zusammen und bereut zutiefst, dass er gerade da seinen Meister verraten hat. Nicht nur hat er seinen besten Freund verraten, ich glaube, das ist schon schlimm genug, aber das Schlimmste ist, dass er sich selbst untreu geworden ist, dass er gegen sein eigenes Herz gehandelt hat. So sehr hat sein Herz für Jesus gebrannt. Für ihn hätte er alles stehen gelassen, alles liegen gelassen. Er hat alles verlassen und aufgegeben, um mit Jesus zu sein. Ihr Lieben, so überzeugte Liebe für Jesus. Petrus hatte die. Alles liegen gelassen. Ruf alles, um diesen Mann zu folgen. Aber als sie ihn da im Garten so weggeführt haben, wie ein Schwerverbrecher, kampflos, ohne sich zu wehren, da ist für ihn eine Welt zusammengebrochen. Und er glaubte, es ist aus und vorbei. Und in diesem Moment ist sein Herz schwach geworden. Und in diesem schwachen Moment hat er sich dann von Jesus abgewendet. Aus Angst. Das kann ich gut verstehen. Weil er vielleicht keine Perspektive gesehen hat. Ich weiß es nicht. Und jetzt sitzt er da, 3 Wochen später, am Strand vom See Tiberias, am Lagerfeuer, mit seinen Freunden zusammen. Jesus ist da. Und ja, er ist zutiefst glücklich, dass Jesus wieder da ist. Er ist zutiefst dankbar und freut sich darüber, dass Jesus auferstanden ist. Also wo erlebt man sowas schon? Und die Ereignisse, die stecken ihm immer noch in den Knochen. Die Ereignisse der letzten Woche, das hat sich überschlagen. Also das passt in mehrere Biografien, was da in 3 Wochen passiert ist. Aber die Hauptsache ist, sein Jesus lebt. Er ist nicht tot. Er ist auferstanden. Und so hat er sein Herz auch wieder auf Jesus gerichtet. Nach all dem, was passiert ist. Aber er weiß, es gibt da noch etwas zu klären. Diese bittere Erfahrung vor 3 Wochen am anderen Lagerfeuer, sie nagt immer noch an ihm. Da sind immer noch diese Schuldgefühle, ich habe meinen Meister verraten. Kennst du dieses Gefühl, wenn du weißt, du musst noch mit irgendjemandem etwas klären? Da steht noch irgendwas zwischen dir und einer anderen Person und du möchtest es gerne klären, um es endlich aus der Welt zu räumen, um endlich Frieden zu haben, aber du traust dich nicht, weil du nicht weißt, wie der andere reagiert, weil du nicht weißt, wie du beginnen sollst. Und außerdem ist da die Sorge, was ist, wenn das alles nach hinten losgeht? Was ist, wenn der andere es gar nicht mehr klären möchte? Wenn er gar nichts mehr mit mir zu tun haben möchte? Ich weiß nicht, was Petrus durch den Kopf geht. Er ist hin und her gerissen. Er ist glücklich und dankbar, dass sein Meister wieder da ist. Aber er weiß, da steht noch irgendwie etwas zwischen mir und Jesus. Mag er mich noch? Will er überhaupt noch etwas mit mir zu tun haben, nachdem ich ihn verraten habe? Wird er mir eine zweite Chance geben? Und so sitzt er da am Lagerfeuer, in sich gekehrt, macht sich so seine Gedanken. Und ihr habt längst erkannt, um wen es geht. Es geht um. Und dann kommt wieder einer dieser Ganze. Ich lese ein paar Kapitel weiter. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Und Jesus fragt ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Und Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ein Lagerfeuer und 3 Fragen. Auch diese Begebenheit könnte man so überschreiben. Und Petrus erlebt hier sein persönliches Déjà-vu. Wieder ist es ein Lagerfeuer und wieder kommen Fragen, in denen er sich positionieren soll. Hör mal, wie stehst du eigentlich zu Jesus? Aber nicht, dass andere ihn fragen, sondern dass Jesus ihn in diesem Moment direkt und persönlich fragt: Hör mal, Petrus, hast du mich lieb? Und er fragt ihn gleich 3-mal: Petrus, hast du mich lieb? Und ihr Lieben, sein ganzes Scheitern, sein ganzes Versagen kommen ihm wieder hoch. Und er erinnert sich an diese schreckliche Nacht, in der er Jesus 3-mal verraten hat. Deshalb 3 Fragen. Und wieder durchlebt er in diesem Moment die ganze Trauer, die ganze Enttäuschung, diese Bitterkeit über sich selbst. Und bei dieser Frage, hast du mich lieb, bricht er völlig in sich zusammen. Er kann nicht mehr. Diese Frage trifft ihn so sehr ins Herz. Wir lesen das hier. Er wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte. Er bricht innerlich zusammen. Er kann nicht mehr. Ihr Lieben, vor Gott können wir nicht anders als innerlich zusammenbrechen, uns demütigen, auf die Knie fallen und sagen, Herr, du weißt alles. Du kennst mich durch und durch. Du weißt, wie ich ticke. Du weißt, was mein Herz fühlt. Wieso fragst du, Herr? Du weißt doch alles. Du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und natürlich weiß Jesus alles in diesem Moment. Er kennt Petrus, er kennt sein Herz. Und er weiß, dass Petrus es ehrlich meint und dass er ihn liebt. Und trotzdem fragt er ihn, warum? Weil er Petrus nach all dem, was passiert ist, die Möglichkeit geben will, sich zu entscheiden. Weil er Petrus in diesem Moment die Möglichkeit gibt, sein Herz zu prüfen. Petrus, überleg selbst für dich, wo stehst du eigentlich? Hast du mich lieb? Diese Frage, hast du mich lieb, ist kein Vorwurf, es ist eine Entscheidungsfrage. Jesus schmiert Petrus nicht sein Versagen aufs Brot, sondern er sagt, hier ist meine Hand. Du darfst neu beginnen. Hast du mich lieb? Entscheide du. Petrus positioniert, wo steht dein Herz? Wofür schlägt dein Herz? Was sind deine Sehnsüchte, Wünsche und Bedürfnisse? Wer bist du eigentlich? Was willst du eigentlich? Hast du mich lieb? Und deshalb ist das für mich so ein faszinierender Jesus-Moment, weil hier keine Spur von Anklage ist. Es ist kein Vorwurf. Es ist nur Liebe. Es sind die geöffneten Arme, die sagen, Petrus, komm her zu mir. Wir beginnen von vorne. Du darfst neu anfangen. Hast du mich lieb? Ja, Petrus, du bist grandios gescheitert. Problem ist nicht dein Scheitern. Und du wirst auch in Zukunft scheitern und Fehler machen. Entscheidend ist, dass du wieder aufstehst und dass du mir nachfolgst. Entscheidend ist, dass du dein Herz wieder auf mich richtest. Und deshalb frage ich dich, Petrus, hast du mich lieb? Willst du mir weiter nachfolgen? Du darfst neu beginnen, aber es ist deine Entscheidung. Ihr Lieben, Jesus sucht keine perfekten Nachfolger. Ganz im Gegenteil, Perfektionismus ist der größte Liebestöter. Wer immer alles richtig machen möchte, wer dauernd nur damit beschäftigt ist, Fehler und Scheitern zu vermeiden, der hat sein Herz nicht auf Jesus gerichtet, der hat sein Herz auf sich selbst gerichtet. Der liebt sich selbst mehr als Jesus, weil er nur mit sich selbst beschäftigt ist, weil es ihm nur darum geht, seinen guten Ruf, seine Ehre, wie auch immer, zu verteidigen. Die Bibel nennt das Heuchelei. Das ist Glaube nach Vorschrift. Ich kann mit den Lippen bekennen, ich kann nach außen fromm tun, aber mit dem Herzen innen drin ganz woanders sein. Und genau das will Jesus eben nicht. Er sucht Jünger, die ihn lieben, die mit dem Herzen dabei sind, die mit dem Herzen glauben, die ihm mit dem Herzen nachfolgen. Und ich glaube, deswegen liebt Jesus Petrus auch so sehr. Warum? Weil Petrus eine ehrliche Haut ist. Er hat sein Herz an der richtigen Stelle. Und ja, Petrus unüberlegt. Und manchmal tut oder sagt er Dinge, die ergeben überhaupt keinen Sinn. Und manchmal neigt er die Dinge irgendwie aus eigener Kraft meistern zu wollen. So wie da im Garten, als er versucht hat, Jesus zu retten. So wie bei Kephas am Lagerfeuer, als er versucht hat, weil er meinte, stark zu sein, er könne hingehen und gucken, was mit Jesus ist. Und ist grandios gescheitert. Aber das spielt für Jesus keine Rolle. Jesus sucht Menschen, die ihn lieben, die mit dem Herzen dabei sind. Und dieses Scheitern ist für Petrus eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Jesus hat es kommen sehen und er hat es zugelassen, damit Petrus etwas lernt, nämlich aus der Kraft Jesu zu leben. Nicht aus eigener Kraft, sondern sich voll und ganz auf Jesus zu verlassen. Aber trotz seiner ungestümen Art, trotz seiner Ungeduld, er ist mit dem Herz dabei. Und bei allen Fehlern und Macken, die er hat, er liebt Jesus von ganzem Herzen. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und ich weiß nicht, wo du stehst, wie nah oder fern du von Jesus bist, worauf dein Herz gerichtet ist. Und vielleicht haderst du auch damit, dass du dein Leben irgendwie nicht in den Griff kriegst, dass du es nicht immer schaffst, deinen Glauben so zu leben, wie du es dir vorstellst. Jesus sucht keine perfekten Jünger, er sucht Menschen, die ihn lieben. Mit voller Leidenschaft, mit ganzer Begeisterung, die ihm das Herz in die Hand legen und sagen, du bist mein Herr, in deine Hand lege ich mein Leben. Und deshalb fand ich das Lied auch wunderschön, was wir gerade gesungen haben. Ich gebe dir mein Herz. Das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet nicht, ich strenge mich an, ein möglichst perfektes Leben für dich zu leben. Nein, Jüngerschaft bedeutet, ich, Herr, gebe dir mein Herz. Und so wie Petrus fragt Jesus uns, dich und mich, hast du mich lieb? Wie stehst du zu mir? Prüfe einmal dein Herz. Ist es ganz bei mir oder hast du dich von mir abgewendet? Folgst du mir noch oder gehst du vielleicht eigene Wege? Und vielleicht sieht nach außen hin alles schön und fromm aus, aber innerlich hast du schon längst Lebewohl gesagt und dich verabschiedet. Nein, mit ihm habe ich nichts zu tun. Ich kenne ihn nicht. Er hat nichts zu sagen in meinem Leben. Ich weiß nicht, wo du stehst, aber wenn das der Zustand ist, dann muss das nicht so bleiben. Und wie Petrus streckt Jesus dir und mir seine Hand entgegen. Und er lädt dich und mich ein, neu anzufangen. Hast du mich lieb? Dann folge mir nach. Mache mich wieder zur Priorität in deinem Leben. Lege dein Herz in meine Hand. Aber es ist deine Entscheidung. Du musst dich positionieren. Was willst du? Wie wirst du antworten? Ihr Lieben, an Jesus glauben ist keine Frage von Tradition oder Erziehung. Weil man irgendwie in einer christlichen Familie groß geworden ist. Nein, es ist eine Herzensangelegenheit. Es ist eine Frage von Liebe. Ich habe meine Frau nicht geheiratet, weil man das eben so macht. Weil das Tradition ist. Nein, weil ich mit ihr zusammen sein möchte. Weil ich sie liebe und weil mein Herz sich für sie entschieden hat. Und genau so ist es mit Christus. Und deshalb ist diese Frage so entscheidend. Hast du mich lieb? Es ist die wichtigste Frage christlicher Jüngerschaft. Weil diese Frage unser Herz trifft. Da, wo unsere Wünsche, Sehnsüchte, Bedürfnisse liegen. Da, wo ich liebe. Da, wo die Liebe herkommt. Und man kann eine Frage ans Herz nur ganz ehrlich beantworten. Ja, man kann nach außen etwas tun. Aber wenn das Herz gefragt wird, kann das Herz nur ehrlich antworten, weil das Herz nicht gegen sich selbst antworten kann. Und ich finde das so toll, wie Jesus hier mit Petrus umgeht. Und er fragt nicht, hör mal, Petrus, er fragt ihn nicht, was hast du eigentlich über mich verstanden? Was weißt du eigentlich über mich? Könnte man ja meinen, dass Glauben möglichst viel Wissen über Gott ist. Nein, das interessiert ihn überhaupt nicht. Und er fragt ihn auch nicht, Petrus, was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Nein, auch diese Frage ist nicht relevant. Jesus fragt, hast du mich lieb? Wie stehst du zu mir? Ich will nicht dein Wissen. Ich will nicht deinen perfekten Glauben. Ich will dein Herz. Ich will deine Liebe. Ich will, dass du mit Überzeugung mir nachfolgst und nicht, weil du es gelernt hast, nicht aus Tradition oder so. Jesus will deine Liebe, denn du bist, was du liebst. Und was du liebst, das prägt und bestimmt dich. Und wenn du Jesus liebst, dann wirst du alles daran setzen, ihm nachzufolgen. Das muss dir keiner sagen. Nicht aus Pflichtbewusstsein, nicht um irgendwelche Strichlisten abzuhaken, sondern weil du eben Jesus liebst. Die Liebe ist der Motor, der deinen Glauben in Bewegung setzt. Die Liebe ist der Motor, der dich nachfolgen lässt. Wenn du Jesus liebst, dann wirst du ihn zur höchsten Priorität machen. Dann wirst du mit ihm zusammen sein wollen. Dann wirst du mit ihm leben wollen. Dann muss es dir keiner sagen, weil die Liebe findet immer ihren Weg. Also, willst du wissen, wo du im Glauben stehst? Dann stelle dir diese eine einzige Frage, die zentralste Frage unseres Glaubens. Habe ich Jesus lieb? Habe ich Jesus lieb? Und wenn du dein Herz von Jesus abgewendet hast, dann darfst du heute mit ihm neu beginnen, weil er dir seine Hand ausstreckt und dich einlädt, weil er möchte, dass du dein Herz neu auf ihn richtest, weil das, worauf du dein Herz richtest, das liebst du. Amen.